Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete. Danke Gott, dass du irgendwie ganz groß bist und irgendwie alles in deiner Hand hältst und gleichzeitig ganz, ganz nah bist, wenn wir uns jetzt hier treffen, wenn wir zusammen über dich nachdenken in dieser Adventszeit. Das ist cool und dafür sind wir dir super dankbar und wünschen uns, dass du uns irgendwann heute Morgen in diesem Gottesdienst begegnest. Amen. Nachtleben. So heißt das Thema für unsere Predigt heute. Wir sind unterwegs zum Weihnachtsfest. Alles bereitet sich auf die großen Festtage vor. Und das nennt man dann wohl Advent. Advent, was ist das eigentlich? Manchmal habe ich schon das Gefühl, es ist vielleicht auch so eine bisschen komische Zeit. Also in den Supermärkten beginnt die ja schon im September. Aber sonst vielleicht eher mit Kerzen, die man aufstellt, um es gemütlich zu machen und hell zu machen. So richtig startet das Ganze dann mit den Weihnachtsmärkten. Die Leuten die Adventszeit ein, dazu kommen Gedanken, wie man das alles vorbereiten kann. Weihnachtsfeiern, viele Termine, Plätzchen, Glühwein, flackernde Kerzen, flackerndes Feuer im Ofen und im besten Fall in Würzburg eher selten Schnee. Bei mir zu Hause vielleicht. Es wandelt sich alles. Der Advent ist da. Und jedes Türchen im Adventskalender erinnert aber auch daran, noch ist es aber nicht so weit. Auch wenn man Weihnachten schon riechen, schmecken, fühlen und sehen kann, es ist noch nicht Weihnachten. Für Heiligabend ist es noch so ein bisschen zu früh, aber es ist auch mittlerweile im Advent schon anders als irgendwie davor im Herbst. Advent. Man könnte vielleicht sagen, das ist so eine Weder-noch-Zeit. Könnte gleich auf der Folie stehen. Also es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Vielleicht so ein bisschen eine Zwischenzeit, ein Warten. Und die klassisch christliche Antwort auf die Frage, hey, was ist denn Advent? Die würde da auch mit einstimmen und erklären, ja, Advent. Wir warten nicht nur auf Weihnachten, sondern auf was dahinter liegt, auf die Ankunft Jesu. Da steht also noch was aus. Und so ein Warten, ne, das kann ja im Sinne von Vorfreude was total Schönes sein. Zum Beispiel, wenn man sich auf Besuch freut, auf liebe, liebe Menschen. Oder sowas wie noch 3 Tage und dann muss ich für dieses Schuljahr keine Klausur mehr schreiben. Dann habe ich endlich Urlaub. Dann kann ich endlich alleine Auto fahren. Warten kann aber auch nervig oder langweilig oder unpassend sein. Ich habe letztens einen ganzen Morgen im Wartezimmer gesessen beim Arzt. Da warte ich nicht gerne. Oder ich war wo zum Mittagessen und das stand schon fertig auf dem Tisch und das kleine Mädel saß davor und hatte so riesengroßen Hunger, die wollte nicht warten, bis Papa nach Hause kommt. Ich sterbe vor Hunger, hat sie gesagt und ihr ganzes Gesicht hat Bände gesprochen. Da war das Warten ganz schön herausfordernd. Dieses Warten, dieses nichts Halbes und nichts Ganzes, dieses weder noch nicht Weihnachten, aber irgendwie auch schon, finde ich auch da wieder, wo Kontraste des Lebens mir begegnen. Vielleicht im Advent mehr als sonst wann im Jahr. Die Beri hat schon ein bisschen davon gesprochen. Da, wo nämlich Harmonie und vertrautes Beisammensein zusammenprallt mit Einsamkeit und der Frage, wo feiere ich denn und mit wem eigentlich Weihnachten? Wo es enttäuschte Hoffnungen und zerstrittene Familien gibt. Wo zu wenig Geld ist, um Geschenke zu kaufen. Oder Kälte und man draußen übernachten muss, weil man kein Dach über dem Kopf hat. Oder Ängste um die eigene Existenz. Da, wo alles glänzt und glitzert, da wird vielleicht auf besondere Weise bewusst, was uns fehlt. oder wo es auch schmerzt. Und da kann Warten beim Genießen der Vorfreude und der ganzen gemütlichen Adventszeit wunderschön sein oder eben auch grauenhaft. Nachtleben. Die Nacht in diesem Wort erzählt von der Dunkelheit des Advents. Die Nacht zum Leben zu erwecken, erzählt von dem Versuch, der Dunkelheit was entgegenzustellen, ihr zu trotzen. Und vielleicht kann diese Predigt heute ein Schritt sein, auf Weihnachten hin, in diesem Advent, deine Nacht, wie auch immer sie aussehen mag, mit Leben ein kleines oder ein ganz großes bisschen heller zu machen. Aber passend zur Nacht fangen wir ein bisschen düster an. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was aus dem Alten Testament, ein Teil einer eigentlich ganz, ganz großen Riesengeschichte. Und bevor ich das mache, lese ich euch ein paar Worte vor, die euch schon mal mit reinnehmen in die Nacht eines ganzen Volkes. Das Land ist wüst und leer, von herrlicher Landschaft nichts zu sehen. Nichts wächst, trocken ist die Erde, verlassen und leblos scheint alles. Könige richten zugrunde, von der Herrlichkeit des Herrn ist nichts zu sehen. Er scheint sein Volk verlassen zu haben. Müde sind sie, schwach auf den Beinen. Betrübt sehen sie sich nach Hilfe, nach ihrem einst so geliebten Gott. Aber es bleibt still. Blinde können nicht sehen, Taube nicht hören. Lahme nicht gehen, Stumme nicht reden. Das Land bleibt unerfüllt. Kein Grashalm wächst auf der dürren Erde. Auf den Regen warten sie vergeblich. Gäbe es doch einen Weg heraus aus dieser Finsternis. Hoffnung, die sich bahnt und mitnimmt all die, die nach Gott sich sehnen. Käme Gott doch zu Hilfe und schütze sein Volk vor korrupten Königen, Machtmissbrauch, vor Feinden und all dem Chaos. Ach, könnten sie doch da sein, wo ihr Gott einst zu finden war. Würde sich der Frieden doch ausbreiten und all das Seufzen ein Ende haben. Die Lage ist prekär, ja. Schon jahrelang herrschen Könige über Israel, die sich wenig um diesen Gott scheren. Nach drei großen Königen Saul, David und Salomo, ungefähr 926 vor Christus, wird das Land geteilt in zwei Reiche. Das Reich im Norden heißt weiter Israel, das Reich im Süden bekommt den Namen Juda. Im Norden war die Lage gar nicht so besonders gut. Nicht nur, dass da durchweg Könige regiert haben, die sich Gott widersetzten und ihren eigenen Machenschaften nachgingen, ja. Nein, auch die Auseinandersetzungen mit äußeren Ländern, die drumherum sind, zum Beispiel Assyrien, haben es unruhig gemacht. Und auch im Inneren war es instabil, weil sich einzelne Stämme bekämpft haben. Letztendlich konnte das Nordreich nicht bestehen, sondern ist untergegangen. Die Assyrer haben Israel verschleppt ins Exil. Und währenddessen gab es das Südreich noch. Immerhin gab es so ein paar Könige, die sich an Gott gehalten haben, aber auch die Bedrohung außerhalb von anderen Ländern hat Juda eingeholt. Und gut 20 Jahre nach dem Nordreich ist auch das Südreich untergegangen, Jerusalem zerstört, der Tempel kaputt und nach Babylon werden sie verschleppt. Und einer der Propheten, der das alles, diese ganze Geschichte von Israel mit angeschaut hat und zur Aufgabe hat, den Königen und dem Volk Gottes Willen zu sagen, das ist Jesaja. Ein großer Prophet, ein Buch mit über 60 Kapiteln, wobei wohl nicht alle aus seiner eigenen Feder stammten, sondern weitergeschrieben wurden, zum Beispiel von seinen Schülern. Und dieser Jesaja hat wahrscheinlich in Jerusalem im Südreich gelebt und bekommt von da den Untergang des Nordreichs mit, ist für das Südreich zuständig und versucht da noch irgendwie was zu retten, ja, die Könige zur Umkehr zu bringen. Aber er ahnt schon die Katastrophe und prophezeit schon vorher, dass auch dieses Land untergehen wird, dass Gott dem ganzen gottlosen Chaos ein Ende setzen wird. Dunkle Zeiten, in denen Jesaja lebt. Dunkle Zeiten für ein ganzes Volk, das nicht nur die Teilung des Landes miterlebt, sondern die eigene Heimat verliert. politischen Machtspielen ausgesetzt ist. Armut, Angst vor Zerstörung, vor all dem, was eigentlich so lebenswichtig ist. Auch für Gott eine dunkle Zeit, ein dunkles Kapitel seiner Menschheitsgeschichte. Ich habe mal überlegt, wie wir heute einer dunklen Zeit, einem dunklen Kapitel Ausdruck verleihen könnten, angelehnt an die Worte, mit denen ich eben Israels Lage beschrieben habe. Die könnten vielleicht so klingen. Kalt ist's draußen, gefroren das Land, kahl die Bäume, die Tage kurz, die Nächte lang. All der Lichterglanz kann nicht vertreiben, das, was Menschenherzen schwer macht. Und Gott? Wo ist der in alledem? Gottes Herrlichkeit scheint im Angesicht all dessen zu verblassen. Müde bin ich, erschöpft vom Leben. Ich sehne mich nach Glück und Erfüllung. Nach Gott, der aufrichtet und Heilung bringt. Aber immer noch vermisse ich ihn und bin traurig mit den Menschen, die einsam sind, die unter Krankheit leiden, die draußen in der Kälte leben, deren Leben Kopf steht, die einen wahren Freund verloren haben. Wo bleibt da die Weihnachtsfreude? Wo wird meine Nacht hell? Ach, gäbe es doch nur einen Weg heraus aus der Finsternis, Hoffnung, die mich wieder aufatmen lässt. Zeige sich Gott doch und mache unser Leben heller, mache heil und schenke Freude. Gott, ich würde dich so gern finden in dieser Welt, in meinem kleinen Leben. Wünsch mir Frieden statt Traurigkeit, Stärke statt Niedergeschlagenheit. Advent, eine Zeit, in der uns die dunklen Facetten unseres Lebens vielleicht im Schein der Lichter gespiegelt werden. Eigene, aber auch die der anderen Menschen in unserer Stadt oder in unserer Welt. Der Advent kommt, er ist schon da. Weihnachten steht vor der Türe. Das passiert alle Jahre wieder. Wie es dir damit geht, ob du gerne oder verzweifelt das Weihnachtsfest erwartest, das kann alle Jahre wieder ganz schön unterschiedlich sein. Und ich mag die Adventszeit vielleicht auch und vor allem wegen dieser Facetten, weil so ist das im Leben. Klingt vielleicht flapsig und so ein bisschen ernüchternd. Lisa, du erzählst von dunklen Stunden und sagst, so ist das eben. Aber ich meine kein, stell dich nicht so an. Es ist halt so, Kopf hoch, wird schon wieder. Also so daher gesagte, vermeintlich gute Ratschläge. Nein, das meine ich nicht. Ich meine einen ehrlichen Blick auf das Leben. Im Kontrast der Lichter entdecke ich auch das Unbequeme und vielleicht Schmerzhafte, Sehnsüchte und unerfüllte Träume. Und da, wo Menschen sich dem stellen und zu diesen dunklen Zeiten stehen, da schaut man dem ehrlichen Leben ins Gesicht. Da nimmt man es ernst und kann sagen, es ist, wie es ist. Ich kann es verstecken, ich kann es überspielen, überlachen, aber damit ist es nicht einfach fort. Und manchmal kann dieser ganze Adventsglanz eben einfach nicht freudig stimmen. Da blendet der ganze heilige Glanz vielleicht einfach nur. Und dann tut es mir zumindest gut, mir einfach einzugestehen und beruhigend zu sagen, es ist, wie es ist. Und das ist okay. Und vielleicht teilen wir neben den Glühweinmomenten, die voll schön sind, auch das miteinander. Das, was uns das Leben schwer macht, was wir vermissen, und harren zusammen in dieser Adventszeit aus als Wartende. Es ist, wie es ist. Vielleicht klingt der Bibeltext, den ich jetzt lese, im Gegensatz dazu nach einem schlechten Scherz. Völlig überzogen. Er ist aus Jesaja, von dem haben wir eben schon ein bisschen gehört, Kapitel 35. Zeitlich gesehen besteht das Südreich noch, ja, Nordreich ist schon untergegangen. Und das, was Jesaja aber beschreibt, ist eine Perspektive auf die Zeit und den Zustand, wenn diese Menschen aus dem Volk im Exil sein werden, ja? Also da, wo die dunkle Zeit so völlig am Start ist, in der Fremde. Und vielleicht erkennt ihr die Anlehnung an die vorherigen Texte, die ich eben gelesen habe, an genau diesen jetzt. Jesaja 35, Vers 1 bis 10, falls du mitlesen möchtest. Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen, die Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier drauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Worte Jesajas für dunkle Zeiten des Volkes Israel. Klingt jetzt nicht nach dem, was ich vorher gesagt habe, klingt nicht nach annehmen, dass unser Leben auch das Schwere am Start hat. Klingt eher nach einem wirklich schlechten Scherz, nach vielleicht zu viel Kitsch, nach völlig übertriebenem Zustand, unrealistisch. In der Wüste wird Wasser sein. Ganze Ströme werden fließen. In der Steppe, in der Einöde wird was blühen. Wankende Knie werden gestärkt, Lahme sollen gehen können. Das klingt doch zu schön, um wahr zu sein. Ich bin keine Freundin davon, einfach gute Gefühle und überzogene Vorstellungen einfach drüber zu legen, über das, was weh tut. Ich mag das lieber ehrlich aussprechen und mich dem stellen, statt zumindest gefühlt alles unter den Tisch zu kehren. So wirkt der Text ein bisschen auf mich. Ey, das Volk hat eine so bittere Geschichte am Start und hinter sich. Gott verlassen, einsam, heimatlos, vertrieben, verschleppt, gefangen auf unbestimmte Zeit. Ist es nicht fies, ihnen so eine übertrieben hoffnungsvolle Verheißung zu prophezeien? Auch angesichts dieser ewigen Wartezeit, die ihnen blüht? Auf den zweiten Blick auf diesen Text hat mich Jesaja fasziniert, dass er diese Perspektive vehement in so vielen seiner Kapitel hochhält. Was da auch war und was da auch kommt, Gott hat seine Menschen nicht vergessen, proklamiert er. Er sieht die Bedrängnis und hört das Klagen. Und das ist eigentlich schon fast mehr, als das Volk erwarten könnte, ja? So viele haben sich von diesem Gott abgewandt und wollten ihre eigenen Wege gehen. Fast unglaublich, dass Gott nicht wegsieht, nicht weggeht, dass er trotz dieser ganzen fatalen Geschichte seines Volkes noch da ist. Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Und eines Tages, da wird Gott großartig eingreifen. Rache üben steht da im Text. Klingt nicht so cool, nicht so nett, meint aber vielleicht nicht das, was wir unter Rache verstehen. Das Volk Israel, ne, vielleicht auch hätte wahrscheinlich seinen Unterdrückern am liebsten eins auf den Deckel gegeben, und ihnen zurückgegeben, was ihnen angetan wurde, ja, es ihnen heimgezahlt. Und auch diese Wut, diese Enttäuschung scheint Gott zu sehen, erklärt aber, hey, es ist meine Sache, das wieder gut zu machen. Gott nimmt die Verantwortung auf sich und wie liebevoll dieser Gott ist, trotz dieser Geschichte, trotz dieser dunklen Zeit. Das steht im biblischen Buch von dem Propheten Hosea so, da klingt das so ähnlich. Mein Herz ist andern Sinnes. Meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Also Gott rächt sich nicht zornig, sondern er rettet seine Menschen aus tiefster Nacht. Als Kind in der Krippe kommt er in diese Welt und gibt sich hin am Kreuz, damit endlich überwunden ist, ja, was Leben so dunkel macht. Was es zerstört, all die Lieblosigkeit, die Gottvergessenheit. Damit er einsteht für unschuldig Leidende, für die Niedergeschlagenen, für Zurückgewiesene und Benachteiligte. Er steht ein für dich und mich in all der Dunkelheit, die unser Leben durchzieht. Also ja, in unserem Kapitel 35 von Jesaja liest man nicht nur überschwängliche Prophezeiungen und jede Menge malerische Bilder von irgendeinem Zukunftstraum. Nein. Wir heute lesen etwas, das Gott tatsächlich schon wahrgemacht hat. Er hat nicht nur sein Volk wieder zurückgeführt in ihr Land, in ihre Heimat und hat es wieder aufbauen lassen. Nein. Vor allem bahnte Gott mit Jesus einen Weg der Hoffnung. Und obwohl das Volk damals nicht wusste, was wir mit Jesus wissen, was wir heute glauben, hoffe ich, dass Jesajas Worte dem Volk tatsächlich Zuversicht gegeben haben. Dass es sich getröstet fühlte und jubeln konnte, weil es von seinem Gott nicht verlassen wurde. Der Text zeigt uns das, was da passiert ist. Gott steht zu seinem Wort und seinen Menschen allem zum Trotz. Und deswegen kann der Text heute, auch in einer so ganz anderen Zeit, deine Hoffnung sein oder deine Hoffnung werden. Jesaja 35 als eine wunderbare Verheißung in Nachtmomenten, wo man sich kaum vorstellen kann, wie die Lage noch zu retten ist. Es besteht ein fester Grund zur Hoffnung, dass auf Traurigkeit, Freude und Jubel folgen. Da lassen dich die Jesaja-Worte vielleicht glücklicher und dankbarer warten auf das große Fest, wo vor mehr als 2000 Jahren das erste Weihnachten die ganze Welt veränderte. Da steckt ganz viel Hoffnungspotenzial drin für dich und dein Leben. Ich könnte hier enden. Mag aber noch einen kleinen Gedanken für die dranhängen, denen diese Hoffnung gerade, so schön sie auch klingt, trotzdem eine Nummer zu groß ist. So schön der Text sein mag, so dankbar man für Gottes großes Eingreifen in der Geschichte ist, manchmal überschattet die Dunkelheit trotzdem diese Zuversicht. Und ich glaube nicht, dass die Wirklichkeit, von der Jesaja redet, mit meinem kleinen Nachtrag jetzt weniger wahr ist. Mag dem Text und seiner Zukunftsmalerei und der Hoffnung, die da drin steckt, auch überhaupt nicht widersprechen. Mag dir aber in Anlehnung an den Text von Jesaja eine Art Zwischenstufe, passend zum Advent, dieser Wartezeit anbieten. Eine, die deine dunkle Nacht, wahrscheinlich nicht in ein pures Nachtleben, verwandelt. Aber vielleicht findest du einen kleinen Hoffnungsschimmer, wenn wir Gott an seine Zusagen erinnern. Er würde dich nicht verlassen. Er würde sehen, dass du niedergeschlagen bist und dir dein Leben zusetzt. Und wenn das so ist, wenn er das zugesagt hat und das auch in diesem Text steckt, dann soll er in unsere Dunkelheit eingreifen. Dann soll er den Advent nutzen, um das Leben so vieler verzagter Menschen wenigstens ein klein wenig heller zu machen. Diese Worte nun also zum Schluss. Vielleicht können sie ganz still und heimlich für dich zu deinem Gebet, zu deinen Worten an Gott werden. Kerzenschein und all die Lichter, überall leuchtet das Leben. Doch Gott, meine Nacht, die ist immer noch dunkel, mein Herz noch schwer. Und Gott, du hast deine Herrlichkeit gezeigt, das will ich glauben. Aber sie reicht gerade nicht bis zu mir. Ich würde gern aufatmen. mich aus tiefstem Herzen freuen, würde gerne deinen Trost erfahren und deine Hilfe in meinem Leben entdecken. Aber wo ist sie, deine göttliche Pracht? Wie schön es wäre, wenn Einsame gesehen würden, wenn Krankheiten vergingen oder man sie nicht alleine tragen müsste. Ja, es wäre schön, wenn Gestresste und Erschöpfte Momente der Ruhe und Besonnenheit fänden. Menschen von draußen ein Dach über dem Kopf und ich eine Antwort auf meinen Schmerz. Nein, ich mag sie gerade gar nicht hören und ertragen die adventliche Weihnachtsfreude, kann nicht hoffen, dass sich da ein Weg bahnt hindurch durch all mein Elend, dass du, Gott, mein Leben wieder hell machen und all der Dunkelheit ein Ende setzen könntest. Und doch, oh Gott, ich will festhalten an dir, dass du mit mir bist. Ich rufe zu dir, dass du dich erbarmst und mich tröstest. Dass ich eines Tages wieder loben kann deinen Namen, weil du mich heil und mutig gemacht hast, weiterzugehen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.